Flight Plan ohne jede Spur ist ein Film, ein Thriller aus dem Jahr 2005 mit Jodie Foster. Die Hauptfigur heißt Kyle Pratt. Das ist eine verwitwete Ingenieurin, die mit ihrer sechsjährigen Tochter einen Flug von Deutschland nach USA besteigt. Während des Flugs schläft Kyle kurz ein. Als sie aufwacht, ist ihre Tochter verschwunden. Keine der Passagiere und der Flugbegleiter haben das Mädchen gesehen. Und auf der Passagierliste ist das Mädchen auch nicht verzeichnet. Sie sei wohl nie auf dem Flug gewesen. Und es wächst der Verdacht auf, auch beim Zuschauer, dass das Mädchen nie da war. Und dass Kyle an Wahnvorstellungen leidet. Auch Kyle fängt an, langsam an sich selbst zu zweifeln. Sie denkt, vielleicht spinnt sie tatsächlich. Aber in der Tat ist Kyle Pratt Opfer eines Komplotts. Zwei Verschwörer, also der Flugsicherheitsbegleiter und ein Stewardess, suchen 50 Millionen Dollar Lösegeld, aber dabei Kyle als psychopathische Person dastehen lassen, sodass die Passagiere ihr die Schuld schieben. Also verunsichern sie, also diese zwei Verschwörer, Kyle zuerst mit Psychospielchen und dann diskreditieren sie den ganzen Flug. Irgendwann denken die Passagiere, sie sei tatsächlich verrückt. Infolgedessen lassen sie sich sehr schnell überzeugen, sie ist die Täterin. Dieser Film verbildlicht, wie potent Psychospielchen und Gedankenmanipulationen sein können. Wir haben in den letzten Wochen schon öfters über den Widerstand, den Nehemia und das Volk erlebt haben. Also zur Erinnerung, die sind in Jerusalem, um die Mauer wieder zu bauen. Nehemia kam von Persien zurück, um das zu machen. Er wurde auch beauftragt von dem persischen König, das zu machen. Und die Menschen, also Sanballat, Tobia und andere in dem Land, das hat ihnen nicht gefallen. Und deswegen haben sie ständig sie bedroht, bisher eher militärisch, ja, also mit Waffen, zu Kampf. Aber das blieb ohne Erfolg. Sie geben aber nicht auf. Ja, wenn etwas nicht funktioniert, versuchen sie es mit anderen Tricks. Und wir sehen, was diese Tricks sind in diesem Fall. Mind Games, Psychospielchen. Und wie im Film sehen wir in dieser Stelle, dass die Feinde Israels versuchen, das Volk, aber vor allem Nehemia, zu verunsichern, abzulenken, zu diskreditieren. Wir sehen aber auch, dass Gott Nehemia und das Volk und dem Volk beisteht, sodass sie sich nicht beirren lassen, sondern das Werk in Rekordzeit vollenden. Und wir lernen dabei, dass der Feind immer aktiv ist, zum einen. Und wir dürfen ihre Ränke auch nicht unterschätzen, aber Gott ist ebenfalls aktiv. Und seine Macht und Weisheit sind unübertreffbar. Lass uns das nach und nach anschauen. Erstens, Gottes Feinde sind unnachgiebig. Gottes Feinde sind unnachgiebig. Die Lücken an der Mauer sind mittlerweile alle geschlossen, nur die Tore fehlen. Das sehen wir in Vers 1. Das bedeutet, die Feinde können nicht mehr in die Stadt eindringen. Zumindest nicht so einfach. Sie können nicht mehr einfach so angreifen. Ja, das war die Bedrohung in Kapitel 4. Deswegen haben sie Schwerter und Speere zur Hand genommen damals. Jetzt wählen sie sich eine andere Strategie. Sie versuchen nicht in die Stadt, sondern in die Köpfe der Menschen einzudringen. Nicht mehr physisch und militärisch anzugreifen, sondern mit Lügen und Intrigen sie psychisch und mental zu destabilisieren. Ja, sodass sie furchtsam werden, sodass sie Mut verlieren. Ja, schaut Vers 9, das ist ihr größtes Ziel. Sie wollen ihnen Furcht einjagen, sodass sie aufhören zu bauen. Sie laden also Nehemia zuerst zu Gesprächen ein, ja, so das klingt harmlos. Das wäre natürlich nicht in Jerusalem, sondern in Ono, das ist circa 50 Kilometer von Jerusalem entfernt. Das ist in der Nähe von heutigem Tel Aviv. Sie wollen Nehemia auf dem falschen Fuß dabei erwischen. Sie wollen, dass Nehemia es als eine Normalisierung in der Beziehung sieht und von der Sicherheit Jerusalems weggelockt wird. Aber sie planen dabei einen Unfall. Ja, dass Nehemia irgendwas auf dem Weg passiert. Nehemia lehnt ihre Einladung mit Verweis auf die Menge der Arbeit ab, also Vers 3. Also sie bleiben hartnäckig. Sie machen 3 weitere Versuche, gleiche Einladung. Sie hoffen, er wird irgendwann einknicken und sich doch von ihrer vermeintlichen Ernsthaftigkeit überzeugen lassen. Als es aber nicht funktioniert, steigen sie den Druck. Sanballat lässt einen Diener ihm einen offenen Brief bringen, in dem einige Anschuldigungen gegen ihn stehen, und zwar, dass er aufrührerische Ambitionen hat. Warum ein offener Brief? Selbstverständlich, also es sollen ruhig mal andere davon mitbekommen. Somit ist der Druck auf ihm noch höher. Sie wollen Nehemia kalt erwischen. Sie wollen die Situation so darstellen lassen, dass er sich unter Handlungsdruck fühlt. Ja, also schnell, 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 irgendwas machen. Gleichzeitig wollen sie so tun, als wollen sie ihm helfen. Ne? So klingt es hier. Und dann ziehen sie ihn raus, lockern sie ihn und dann paff. Das ist eine effektive Strategie, das, was sie hier machen. Ja, wenn der Druck hoch ist, normalerweise will man sich verteidigen. Man lässt schnell auf solche, die scheinbar einem helfen könnte, ein. Und daraufhin arbeitet Sanballat. Ja, Nehemia ablenken, verwirren, verunsichern, ihn impulsiv machen, ihn unachtsam, fahrlässig machen. Und ihr Endgame, also ihr Endziel ist tatsächlich, Nehemia aus dem Weg zu schaffen, so dass das Volk führungslos wird. Ihnen ist klar, also ohne Nehemia macht dieses Volk nicht weiter. Nehemia ist das Problem. Nachdem das aber auch nicht funktioniert, haben sie den nächsten Psychospielchen. Und sie zielen dabei darauf, dass Nehemia sich selbst diskreditiert. Das sehen wir in den Versen 10 bis 13. Also es geht um Schemaja, das ist wohl ein anerkannter Prophet in Jerusalem. Und er lädt Nehemia zu sich nach Hause, der hat eine Botschaft für ihn und er weissagt, er prophezeit. Sagt, dass die Feinde Nehemias ihn an jener Nacht umbringen werden. Ja, schnell, schnell handeln. Und ich habe eine Idee, Nehemia, für dich. Lass uns gemeinsam in das Haus Gottes gehen. Lass uns gemeinsam in den Tempel gehen. Nun, wenn ein Prophet das sagt, dann ernst nehmen, ja, das muss von Gott kommen. Aber es ist auch verführerisch. Das wäre ein Verstoß gegen Gottes Gebot. Ja, da Nehemia kein Priester ist, darf er nicht in das Haus Gottes rein. Schemaja wurde gesandt, um ihn zu sündigen zu veranlassen. Und wenn er das tut, was passiert, diskreditiert. Schau. Dieser Sünder. Schau, was er macht. Ihr folgt diesem. Nehemia wird aber nicht nur mit einer solchen Weissagung von einem Prophet versucht, sondern mit vielen Weissagungen von anderen Propheten versucht. Ja, in Vers 14 lässt er uns da einblicken. Könnt ihr nachvollziehen, was für einen mentalen Druck wiegt auf Nehemias Sinn? Nicht nur muss er ganz sicher sein, dass diese Weissagungen nicht von Gott kommen, ja, also wohlgemerkt, er riskiert Ungehorsam vor Gott. Aber selbst wenn er überzeugt ist, dass es nicht von Gott kommt, muss er sich wahrscheinlich auch anhören, dass er Gottes Wort nicht ernst nehmen will. Schau, er ignoriert Propheten. Egal was er tut, wird von ihm wahrscheinlich gesagt, er hört nicht auf Gott. Und wenn das alles nicht genug ist, muss Nehemia auch zusehen, dass viele wichtige Bürger der Stadt sich mit einem Widersacher verbünden. Ja, Vers 17 und 18. Das sind wichtige Bürger der Stadt und sie lassen sich auf Tobia ein, einer der Widersacher. Und das ist auch nicht genug. Er muss sich auch ständig anhören, wie sie die ganze Zeit seinen Feind bewusst vor seinen Ohren loben und gut von ihm reden. Während alles, was er sagt, hinterher, also bleibt nicht privat, sondern die viele Sachen bekommen alles mit. Was für ein Druck. Mit all diesen Psychospielchen wollen sie Nehemia an seinen Wahrnehmungen der Realität zweifeln lassen. Ja, vielleicht sagt der eine oder andere, Nehemia, sie wollen uns doch helfen, warum noch so harsch? Warum noch so intolerant sein? Gib denen doch eine Chance. Oder selbst die wichtigen Bürger der Stadt sehen kein Problem. Warum du? Nimmst du dir so wichtig, dass du sogar die Propheten ignorierst? Denkst du wirklich, dass nur du Recht hast? Alle anderen irren? Geschwister, ist uns bewusst, dass solche Psychospielchen eine Taktik des Feindes ist? Auch für uns oder gegen uns. Der Feind greift nicht immer direkt und offensichtlich. Manchmal ist es von der Seite heimtückisch. Um Gottes Kinder aus dem Gleichgewicht zu bringen und Mut verlieren zu lassen. Das ist der Punkt, Mut verlieren zu lassen. Menschen sind ziemlich resilient, solange sie den Mut nicht verlieren. Ja, sie lassen viel mit ihnen tun, solange sie den Mut nicht verlieren. Fällt der Mut, dann ist es wie ein Dominoeffekt. Ja, das ist wie das Zusammenfallen eines Kartenhauses. Also seht der Teufel Zweifel, dann Angst, Verwirrung, um Gottes Kinder zu Mutlosigkeit zu führen und sie dadurch zu lähmen und unbrauchbar zu machen. Und das schadet manchmal sogar viel mehr als direkte Angriffe. Das wird in einem japanischen Roman, Endo, übersetzt Silence, lebhaft dargestellt. In diesem Roman geht es um die Verfolgung von Christen in Japan im 17. Jahrhundert. Das war eine sehr krasse Zeit für Christen, in der also sehr, sehr starke Verfolgung. Manche sagen, dass Japan sich noch nie davon erholt hat, also von dieser Verfolgung. Zwei Missionare werden dahin gesandt in diesem Roman. Der eine wird schnell gemartert. Er geht bereitwillig in den Tod und in gewissem Sinne ist er effektiv deswegen. Ja? Also keine der Christen werden dadurch entmutigt. Der andere wird nicht gemartert, sondern mental gequält und zwar dadurch, dass die Verfolger nichts mit ihm machen, aber sie lassen ihn zuschauen, während andere Christen, also seine Schäfchen, gefoltert werden. Dieser zweite Missionar bricht zusammen, gibt auf und erholt sich nie wieder. Tatsächlich verlässt er den Glauben. Obwohl keine Hand an ihn gelegt wurde. Lass uns nicht naiv sein gegen diese Art des Angriffs vom Feind. Durch Verunsicherung, Verwirrung und Verführung macht der Teufel Christen oft unbrauchbarer als durch Verfolgung. Und was sind konkret manche seiner Tricks dabei? Der Teufel benutzt Verleumdung, um uns abzulenken, um uns einzuschüchtern. Er kann uns mit der Anerkennung von Menschen auch versuchen, sodass wir Kompromisse eingehen, um einen besseren Ruf bei den Menschen zu bekommen. Er kann uns verführen, sodass wir Fehler machen und uns dadurch diskreditieren lassen. Er kann uns verwirren. Ja, Dinge so darstellen, dass wir nicht mehr wissen, was richtig und was falsch ist. Er kann uns einen einfacheren Weg zeigen, sodass wir versucht sind, den Weg der Nachfolge zu verlassen. Und dabei ist er sehr verführerisch, weil er lässt den einfachen Weg eigentlich gar nicht so schlecht aussehen. Oder er kann uns schlicht so unnachgiebig mit den gleichen Lügen anfechten, ähnlich wie hier, 4-5 Mal die gleichen Sachen sagen, sodass wir anfangen zu denken, das muss die Wahrheit sein. Das muss stimmen. Geschwister, lass uns bewusst sein, der Kampf gegen den Kopf ist mindestens so gefährlich als der Kampf gegen den Körper. Wie kann man unter solchen Angriffen standhaft und unbeirrbar bleiben? Lass uns nochmal hineinschauen. Jetzt kommen wir zum zweiten Punkt. Gottes Mann ist unbeirrbar. Gottes Mann ist unbeirrbar. Nehemia lässt sich nicht einschüchtern. Zum einen ist er ein weiser Mann. Er schaut schnell die Annäherungsversuche der Feinde durch. Er weiß, sie meinen es schlecht mit ihm, also in Vers 2 und 3. Zum anderen ist er auch so auf das Werk Gottes fokussiert, also das Werk, das Gott ihm gegeben hat, dass er sich nicht ablenken lässt. Und dann in Bezug auf die Anschuldigungen lässt er sich auch nicht manipulieren. Er weiß, mit wem die Gerüchte angefangen hatten, Vers 8. Aber wichtiger noch, er weiß, wo die Wahrheit liegt. Er weiß, was er tut. Er lässt sich da nicht vom Weg abbringen. Und wenn die falschen Propheten versuchen, ihn durch das Betreten des Tempels zu Sünde zu verführen, ist er bibelfest genug, um zu wissen, dass das sündhaft ist und deshalb nicht von Gott kommen kann. Das sind einige hilfreiche Prinzipien von uns. Ja, wenn der Feind uns mit Gedankenspielchen, Psychospielchen aus dem Konzept bringen will. Es ist wichtig zu wissen, was die Wahrheit Gottes ist. Es ist auch wichtig zu wissen, was Gott von uns will. Es ist ebenfalls wichtig zu wissen, welche Strategien das Böse benutzt. Nun, wie lernen wir alle diese Sachen? Und Gott hat uns sein Wort gegeben. Je mehr wir uns damit beschäftigen, desto schärfer und klarer werden wir in Bezug auf Gottes Gedanken, auf Gottes Wille. Dadurch merken wir auch viel schneller, wenn etwas nicht von ihm kommt. Und wir dürfen auch Gott um Weisheit bitten. Ja, das ist ein Versprechen Gottes in der Bibel. Jakobus 1,5. Wenn es aber jemand unter euch an Weisheit mangelt, so erbitte er sie von Gott, der allen gern und ohne Vorwurf gibt, so wird sie ihm gegeben werden. Das ist ein Verheißung, ein Versprechen. Beten wir um Weisheit. Wir dürfen auch einander um Hilfe und Orientierung bitten. Gott hat in die Gemeinde Geschwister gegeben, die reifer und erfahrener sind und deshalb bessere geistliche Sehkraft haben. Sie können uns in einer verwirrenden Situation mit Rat helfen. Sie können uns helfen zu sehen, wo die Wahrheit liegt und wo der Weg Gottes entlang geht. Wir können uns somit gegenseitig den Rücken stärken. Okay, schön und gut, das wäre natürlich ideal. Aber seien wir mal ehrlich. Wenn die Anschläge nicht nur einmal, nicht nur zweimal, sondern drei, vier, fünfmal ständig und andauernd kommen, da wackelt auch die Stärksten unter uns. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber stark und unbeirrt zu bleiben, ist leichter gesagt als getan. Oft überfordert mich das. Ich habe nicht das Zeug dazu, gegen die Angriffe des Bösen andauernd standhaft zu bleiben. Du auch nicht. Aber sei getrost. Nehemia hatte es auch nicht. Er wusste das. Deswegen wendet er sich Gott im Gebet an. Habt ihr gemerkt, in Vers 9 und 14, Stoßgebete, das haben wir öfters von Nehemia gesehen. Das zeigt einfach, wie abhängig er sich weiß von Gott. Zu jeder Zeit. Ja, unangekündigt, mittendrin, reflexartig. Problem kommt, er betet. Er braucht nicht viel, bevor er eingesteht, dass er Hilfe braucht. Er scheut sich nicht davor, seine Schwäche und Abhängigkeit zu zeigen. Er weiß, dass er nicht allein schafft und die helfende Hand Gottes dringend braucht. Er weiß das. Der Nehemia weiß, dass er kein Superheld ist, sondern ein ganz normaler Mensch. Ihm ist klar, dass er nur unbeirrbar bleiben kann, wenn Gott ihm den Rücken stärkt. Ihr junge Leute, als ich euer Alter war, noch jünger, also ich bin nicht mehr so jung, habe ich Geschichten der Bibel falsch gelesen. Ich habe zum einen gedacht, dass die Menschen in der Bibel wie Superhelden sind. Und zum anderen habe ich gedacht, dass Gott erwartet, dass ich genauso ein Superheld sein muss. Ich muss mich nur genug anstrengen. Später wurde mir aber zwei Dinge klar, als ich die Geschichten der Bibel genauer gelesen habe. Erstens, die Helden der Bibel waren gar nicht so heldenhaft. Wir lesen oft viel mehr über ihre Fehler und Sünden als über ihre großen Taten. Sie waren auch fehlbar und schwach. Sie haben oft geirrt. Auch dieses Buch, das Buch Nehemia, endet mit einer Downer, also mit einer enttäuschenden Ende. Da werden wir dazu kommen. Das ist das Erste, was ich gelernt habe. Die Helden der Bibel sind gar nicht so heldenhaft. Zweitens, sie haben dennoch Großartiges und Heldenhaftes getan und tun können, weil Gott dahinter stand. Das sind die zwei Dinge, die ich gelernt habe. Die Botschaft der Bibel ist nicht, schau auf Nehemia oder schau auf David und Mose und versuche zu sein wie sie. Sondern die Botschaft der Bibel ist, schau auf den Gott, der durch ganz normale und schwache Menschen wie Nehemia, David und Mose Großartiges tun kann. Kurz gesagt, schau nicht auf Nehemia, sondern auf Nehemias Gott. Das ist die Botschaft. Gottes Kinder sind nicht von sich aus stark und unbeirrbar. Gott macht seine Kinder stark und unbeirrbar. Wir müssen nicht wie Superhelden sein, wenn wir Christen sind, sondern wir dürfen uns auf Gottes Kraft und Stärke in und durch uns verlassen. Er tut gerade durch die Schwachen Großes. Denn wie 2. Korinther 12,9 sagt, seine Kraft wird in den Schwachen vollkommen. Und dennoch ist Nehemia doch ein Vorbild. Nicht aber für uns zum Nachahmen, sondern von Jesus als Vorschatten. Denn mit Nehemia steht oder fällt das Volk. Hätte Nehemia Mut verloren und sich verführen lassen, oder wäre er Kompromisse eingegangen, oder hätte er gesündigt und sich dadurch diskreditiert, wären die Feinde erfolgreich gewesen. Das Werk wäre zum Erliegen gekommen und das wäre das Ende. Aber er ist standhaft geblieben. Und durch seine Standhaftigkeit stand das ganze Volk. Genauso und im viel größeren Maß ist Jesus für uns sein Volk. Er wurde beauftragt von Gott, dem Vater. Er kam auf diese Erde, um seine Gemeinde zu bauen. Er blieb treu und standhaft in allem, trotz aller Widerstände. Der Feind hatte ihn versucht, wir lesen davon, in Matthäus 4. Er ließ sich aber nicht verführen. Der Feind hat sich bemüht, ihn vom Weg des Kreuzes abzubringen. Er ließ sich aber nicht beirren, sondern stracks nach Jerusalem gegangen, obwohl er wusste, was passiert. Als er von tiefer Verunsicherung ergriffen war, schreckte er nicht zurück, sondern betete zum Vater, nicht was ich will, sondern was du willst. Als er Gottes Zorn und Gottverlassenheit am Kreuz wegen unserer Sünde ertragen musste, ordnete er sich dem redlich unter und gab sich Gott hin, obwohl er Engel herbeirufen könnte, um ihn zu retten. Das ist Jesus, der unbeirrbare Mann. Jesus ließ sich von seinem Werk nicht ablenken und abbringen. Er blieb unbeirrbar. Wegen seiner Treue haben wir Vergebung unserer Sünden. Und wegen seiner Standhaftigkeit haben wir Rettung. Und sein Werk geht noch weiter. Und auch bei diesem Werk, die weitergeht, bleibt er unbeirrbar dabei. Er leitet uns recht in aller Wahrheit und Weisheit, sagt die Bibel, sodass wenn wir ihm nachfolgen, wir sicher davon ausgehen können, dass wir immer auf dem richtigen Weg sind. Ja, dazu gibt er uns den Heiligen Geist, der uns Kraft gibt und macht uns stark, damit wir nicht fallen, sondern auf dem richtigen Weg auch bleiben können. Und er tritt für uns unablässig vor Gott ein und betet für uns, dass Gott uns festhält. Gerade jetzt im Himmel macht er dieses Werk für uns. Und Gott hört ihn. Und er bewahrt uns, bis er uns eines Tages sicher nach Hause bringt. Durch Jesu Christi Standhaftigkeit stehen wir. Weil er unbeirrbar in seinem Werk ist, sind wir letztlich unbeirrbar. Verunsicherung und Verwirrung mögen kommen, aber mit Jesus hast du einen Felsen. Solange du auf ihm baust, solange du auf ihm stehst, bist du auf sicheren Boden. Kannst dein Leben darauf bauen. Wir haben also keinen eigentlichen Grund, gegen den Widersacher Mut zu verlieren. Denn wir sind mit Gottes unbeirrbaren Mann unterwegs. Und das führt uns zur letzten mutmachenden Wahrheit, die wir in dieser Stelle sehen. Gottes Werk ist unaufhaltsam. Gottes Werk ist unaufhaltsam. Inmitten von all dem Widerstand wird nebenbei erwähnt, nur nebenbei, in Vers 15, dass die Mauer fertiggestellt wurde. Das ist der Monat Elul, also um Oktober herum. Das heißt, es sind nur 6 Monate her, dass Nehemia von Susa in Richtung Jerusalem aufgebrochen ist. Und seit dem Anfang des Mauerbaus sind nicht mal 2 Monate her. 52 Tage lesen wir. Das ist Rekordzeit. Wir würden uns wünschen, dass manche Bauprojekte in unserer Stadt so schnell gingen, oder? Auch nur doppelt so schnell wäre auch gut. Und dennoch, obwohl es eine großartige Leistung ist, wird es fast als eine Nebensächlichkeit dargestellt. Habt ihr es gemerkt? Es klingt nicht wie der große Höhepunkt der Geschichte. Von Kapitel 2 bis 6 erzählt Nehemia die Geschichte zusammengefasst etwas so. Ja, da war dieser Widerstand, der war heftig. Und dann diese Herausforderung, das war nicht einfach zu lösen. Und ja, noch diese große Bedrohung, das war krass. Es sah nicht gut aus für uns. Und ja, und übrigens, die Mauer wurde in kurzer Zeit fertig. Ich glaube, es gibt 2 Gründe dafür. Zum einen ist das tatsächlich auch in Nehemiah-Buch Halbzeit. Das Werk ist noch nicht fertig. Es muss noch die geistliche Erneuerung kommen. Das kommt dann in der zweite Teil von Nehemiah. Und erst danach wird die Mauer tatsächlich auch eröffnet, eingeführt. Das werden wir in den nächsten Wochen uns anschauen. Ich glaube, das ist das eine Grund. Aber zum anderen, und das ist der relevantere Punkt für uns heute, ich glaube, Nehemiah will mit diesem kleinen Satz inmitten eines ganzen Kapitels über Widerstand, und nicht nur ein Kapitel, sondern 3 Kapitel lang war das, er will damit zeigen, dass das Werk Gottes unaufdringlich und trotzdem unaufhaltsam weitergeht. Ja, egal wie bedrohlich alles aussieht. Unsere Aufmerksamkeit als Leser war die ganze Zeit, und nicht nur für uns als Leser, auch die Menschen damals, die Aufmerksamkeit war die ganze Zeit auf die Feinde, während sie intensiv damit beschäftigt waren, das Werk zu sabotieren und Nehemiah und das Volk aus dem Konzept zu bringen. Ja, sie und wir haben gedacht, das wird wahrscheinlich nichts. Aber dann, Überraschung, Mauer fertig. Sie und wir haben kaum gemerkt, dass die Mauer in aller Stille im Hintergrund vervollständigt wurde. So arbeitet Gott. Das hat die Feinde Israels, die Feinde Nehemias, das hat die Feinde Gottes kalt erwischt. Habt ihr gemerkt in Vers 16? Es empfiehlt ihnen alle Mut. Ihre Ränke fallen auf sie zurück. Sie versuchten, Nehemia und den Juden den Mut zu nehmen, aber es ist am Ende andersrum. Sie verlieren den Mut. Warum? Nicht nur, weil die Mauer fertig ist, das ist schlimm genug, aber sie müssen auch etwas Weiteres feststellen, dass Gott dahinter stand. Gott war es, der dies getan hat. Das wird hier betont. Das ist Gottes Werk. Und sie merken, sie haben keine Chance gegen diesen Gott. Sein Werk gelingt immer. Es ist unaufhaltsam. Geschwister, das ist eine wunderbare Realität. Es gibt keine nicht fertigen Projekte bei Gott. Was er anfängt, vollendet er. Und kein Mensch kann das stoppen. Schaut einige Verse in der Bibel, die uns das so wunderbar lehren. Hiob 42,2. Da sagt Hiob: Ich erkenne, dass du, Gott, alles vermagst und dass kein Vorhaben dir verwehrt werden kann. Oder der Prophet Jesaja 46,10. Er sagt, Gott spricht da: Ich verkündige von Anfang an das Ende und von der Vorzeit her, was noch nicht geschehen ist. Ich sage, mein Ratschluss soll zustande kommen und alles, was mir gefällt, werde ich vollbringen. Und das ist nicht nur wahr in den großen Sachen dieser Welt, das ist auch wahr in Bezug auf Gottes Werk in uns. Philipper 1,6. Paulus sagt, ich bin davon überzeugt, dass der, welcher in euch ein gutes Werk angefangen hat, es auch vollenden wird, bis auf den Tag Jesu Christi. Das ist wahr auch in Bezug auf den Bau seiner Gemeinde. Matthäus 16,18 sagt Jesus, ich werde meine Gemeinde bauen und die Pforten des Totenreiches sollen sie nicht überwältigen. Das ist auch wahr in Bezug auf Gottes ewige Reich. Daniel 2,44. In den Tagen jener Könige wird der Gott des Himmels ein Königreich aufrichten, das in Ewigkeit nicht untergehen wird. Gottes Werk ist unaufhaltsam. Was heißt das für uns? Freunde, es macht keinen Sinn, Gottes Werk zu widerstehen. Denn nur Gottes Werk hat Bestand. Wenn du heute hier bist und noch kein Christ bist, wir freuen uns, dass du da bist. Und lass dir sagen, nichts, wofür wir in dieser Welt leben, am Ende zählen wird, insbesondere wenn das in Widerstand zu Gott ist. Es bringt nichts. Es macht viel mehr Sinn, aufzuhören, gegen ihn zu streiten. Schließt euch ihm an, indem ihr zu ihm umkehrt und die Vergebung, die er durch Jesus Christus anbietet, in Anspruch nehmt. Ja, mit offenen Armen heißt Gott, willkommen alle, die ihren Widerstand aufgeben und ihre Waffen niederlegen und zu ihm kommen. Das ist ein Angebot an dich persönlich. Geschwister, es macht vollkommen Sinn, in Anbetracht dieser Wahrheit, sich Gottes Werk anzuschließen und dran zu bleiben. Auch wenn es herausfordernd ist. Denn Gottes Werk hat Bestand. Das ist die Wahrheit. Verliert es nicht aus euren Augen, wenn du mutig und standhaft bleiben willst. Das ist so notwendig. Ich habe mit dem Film Flight Plan angefangen. Die Hauptfigur Kyle ist für einen Moment so verunsichert, dass sie anfängt zu denken, dass sie spinnt und dass sie sich ihre Tochter nur eingebildet hat. Aber dann sieht sie an der Fensterscheibe des Flugzeugs ein kleines Herz, das ihre Tochter vor dem Start dorthin gemalt hat. Dieses Herz bestätigt ihr, was die Wirklichkeit ist. Ihre Tochter war in der Tat da. Und das gibt ihr neue Entschlossenheit, der Sache auf den Grund zu gehen. Am Werk Gottes zu sein, ist angefochten. Da wird es Widerstand geben. Alle Arten von Widerstand. Und diese Widerstände haben als Ziel, uns Angst einzujagen, uns zu verunsichern, uns zweifeln zu lassen, uns den Mut zu nehmen. Bin ich richtig unterwegs? Oder habe ich mich geirrt? Der Teufel will uns dadurch lähmen und unbrauchbar machen. Lass uns aber sinnbildlich immer außerhalb der Kabine unsere Verwirrung schauen. Lass uns durch die Fensterscheibe auf die himmlische Realität schauen, was uns in dieser Geschichte auch verbildlich wird. Im Hintergrund arbeitet Gott. Oft unbemerkt, aber nicht weniger real. Er baut weiter. Sein Werk ist unaufhaltsam. Er wird es vollenden. Das ist die Wahrheit. Ich bete.